Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Kommt her und hört zu. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram, wenn ihr wirklich neugierig seid. Dies ist die 6. Folge von Mikas Matrix. Und für die, die noch nicht wissen, wie es bei mir läuft, hier gibt es nicht nur ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem aktuellen politischen Thema, sondern auch Nachrichten aus dem Patriarchat, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Nun zu meiner heutigen Folge. Mein Thema hat mit etwas ganz Großem zu tun. Dem Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, heißt es da. Vor ziemlich genau 75 Jahren wurde dieser legendäre Satz ins Grundgesetz der Bundesrepublik aufgenommen. Was er bewirkte und ob er uns Frauen tatsächlich hilft, darüber rede ich gleich mit Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Wirtschaft und Politik. Wenn es um Frauen und Politik geht, Helga ist da ganz großartig und weiß einfach alles. Deshalb will ich ihr am Schluss auch eine ziemlich gemeine Frage stellen. Ich verrate sie hier euch schon mal, vielleicht wisst ihr dann schon vor Helga die Antwort. Also, was hat Gleichberechtigung mit der Guillotine zu tun? Ihr wisst schon, dieser Maschine, die den Kopf präzise vom Körper trennt. Hoffentlich seid ihr jetzt neugierig geworden auf das Thema und meinen Gast. Doch davor hört doch erstmal ein paar Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Schlechte Idee. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, warnt vor einem Rückfall ins traditionelle Familienmodell. Die Forderung der FDP nach steuerfreien Überstunden sei eine ganz schlechte Idee. So der Ökonom im Deutschlandfunk. Damit werde die deutsche Wirtschaft keineswegs produktiver. Es könne nicht darum gehen, dass Männer mehr arbeiten. Viel klüger wäre es, den Frauen in Teilzeit die Hürden aus dem Weg zu räumen. Durch bessere Betreuung in Kitas und Schulen, eine Reform des Ehegattensplittings, gute Bezahlung und attraktiven Arbeitsbedingungen. Sexkaufverbot diskriminierend. Die Organisation Dona Carmen e.V. kritisiert das neue Grundsatzprogramm der CDU. Für SexarbeiterInnen solle das Motto des Programms »In Freiheit leben« offenbar nicht gelten, erklärt Dona Carmen. Das von der CDU geforderte Sexkaufverbot schließe eine ganze Berufsgruppe gesellschaftlich aus und verweigere ihr jeglichen Grundrechtsschutz. Die Prostituierten-Selbsthilfeorganisation Dona Carmen engagiert sich seit 1998 für die sozialen und politischen Anliegen von SexarbeiterInnen. Extrem rechtsextrem. Nicht nur die AfD ist ein rechtsextremer Verdachtsfall, sondern auch ihre Jugendorganisation. So das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Expertinnen sehen in der jungen Alternative mit ihrem völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff einen Extremismustreiber und einen Radikalisierungsmotor der AfD. Besonders auffällig bei der Jugendorganisation ist eine Frau. Die Brandenburger Landesvorsitzende Anna Leisten. Die 23-Jährige sitzt als einziges weibliches Mitglied im Bundesvorstand der Jugendorganisation und gilt selbst in der rechtsextremen Mutterpartei als extrem rechtsextrem.
Die meisten Medien sind Männermedien, noch immer. Deshalb wird eben sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. Denn auch hier zeigt sich, wer die Macht hat, hat das Sagen. In diesem Podcast läuft es anders. Hört doch mal.
Hey Bascha, Mareike hier. Ich melde mich mal wieder aus Dublin. Du hast ja sicher mitbekommen, was in Irland am 8. März los war. Es gab zwei Vorschläge, die irische Verfassung von 1937 zu ändern. Veraltete Formulierungen wegen der Rolle der Frau in Sachen Care-Arbeit und wegen der Definition von Familie sollten gestrichen werden. An sich sehr cool und voll unser Ding, Bascha. Aber beide Vorschläge sind in den Volksabstimmungen rigoros abgelehnt worden. Und das in einem Land, das über die letzten großen Themen, die gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung, positiv erdrutschartig entschieden hatte. Was heißt das nun? Dreht Irland das Rad der Gleichberechtigung zurück? Und was passiert jetzt? Dazu muss man drauf schauen, wie das überhaupt kam. FeministInnen fanden, die Änderungen seien nicht umfassend genug gewesen. Konservative hatten Stimmung gegen die Referenden gemacht. Und die Kommunikation der Politik war mehr als verwirrend und die Bevölkerung schlicht verunsichert. Eine niedrige Wahlbeteiligung und mit 74% und 67% klare Absagen waren die Folgen. Seitdem ist Leo Varadkar als Taoiseach, also als Premierminister, unter anderem auch wegen der gescheiterten Referenden zurückgetreten. Passieren wird aber sonst bis nach den nächsten Parlamentswahlen im März 2025 nichts. Erst eine neue Regierung wird das Thema wieder aufgreifen. Ich werde dir berichten, wie das dann ausgeht.
Hey Mareike, danke für deine Geschichte aus Dublin. Der Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung ist nicht nur in Deutschland eine altersschwache Schnecke, sondern offenbar auch in Irland. Mareike Grapel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Infos in den Shownotes, wenn ihr mehr wissen wollt. Und hier ist jetzt Helga Lukoschat bei mir, Mitgründerin der EAF, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eine super Einrichtung. Helga ist Expertin für alle politisch-feministischen Fragen und deshalb rede ich mit ihr über den Geburtstag des Grundgesetzes, genauer natürlich über den Gleichberechtigungsgrundsatz, der darin steht. 1949 wurde er verkündet und ihr könnt euch lebhaft vorstellen, wie die Verhältnisse damals waren. Deutschland lag noch in Trümmern, aber die Männer waren schon wieder voll dabei, die Frauen aus dem öffentlichen Bereich zurückzudrängen. Nichts mit weiblicher Eigenständigkeit. Von Männern war die Rede, Frauen sollten mitgemeint sein. Nichts Neues, oder? War doch ganz üblich so. Hier zum Beispiel. Ode an die Freude. Kennt doch jeder, oder? Der weltweit berühmteste Schlager der klassischen Musik, seit Jahren als Europahymne im Einsatz. Musik Beethoven, Text Schiller. War ja durchaus ein bisschen revolutionär, dieser Schiller. Wie heißt es doch gleich in seinem Text? Alle Menschen werden Brüder. Ist doch eine nette Vorstellung, oder? Oder vielleicht doch nicht? Wo sind denn die Schwestern? Kann ich auch Bruder werden? Oder heißt alle Menschen, eben doch nicht alle, sind Menschen männlich? Naja, Schiller, 18. Jahrhundert, selbes Jahrhundert wie die Französische Revolution. Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich, hieß es damals in der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Dass sich das nur auf Männer bezog, wurde nicht ausdrücklich erwähnt, verstand sich ja von selbst. Deshalb eben der Slogan Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und als die Schriftstellerin Olympe de Gouges im Zuge der Revolution Freiheit und Gleichheit auch für Frauen forderte, naja, das ist ihr nun gar nicht gut bekommen. Auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hatte ja ein paar Jahre früher Gleichheit als Menschenrecht propagiert, ohne allerdings die Sklaven und die Frauen mitzumeinen. Aber inzwischen sind wir ja weiter, zumindest hierzulande. In unserer Verfassung, also dem Grundgesetz, dessen 75. Geburtstag wir in diesen Tagen feiern, heißt es ausdrücklich, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das steht da seit 1949 und damit müsste doch eigentlich alles gut sein. Oder sind alle Menschen gleich, aber Männer dann doch ein bisschen gleicher? Also, liebe Helga, sind alle Menschen gleich, aber Männer dann doch noch ein bisschen gleicher? Grundgesetz hin oder her?
Nun, das Grundgesetz schreibt erstmal ganz deutlich fest, Männer und Frauen haben die gleichen Rechte. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, heißt dieser ganz grundlegende Satz aus Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes. Aber ob Männer und Frauen nun gleich sind, also von der Biologie gibt es Unterschiede, aber es gibt vor allen Dingen natürlich Unterschiede im sozialen Status, in der Machtausübung, in dem, was Männern vermeintlich zusteht und dem, was Frauen vielleicht bekommen dürfen.
Also dann doch ein bisschen gleicher, die Männer. Bevor wir uns jetzt näher mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz beschäftigen, das ist so ein richtiger Zungenbrecher, erzähl doch mal, was über dich. Wir kennen uns ja schon eine halbe Ewigkeit. Du warst Frauenredakteurin bei der Taz. Als ich in die Redaktion kam, das war Ende der 80er Jahre, hast du damals, also bei der Taz, eigentlich gelernt, dass man für die Rechte von Frauen richtig hart kämpfen muss?
Ja, sicher. Ich meine, in der Taz waren auch die Männer manchmal etwas gleicher als die Frauen, obwohl wir damals, man muss sagen, Mitte der 80er, als ich zur Taz kam, schon ganz schön weit waren. Aber ich erinnere mich natürlich, dass wir einen Frauenstreik angezettelt hatten, ich glaube, es ging um Pornografie und um diese Kampagne von Alice Schwarzer in der Emma. Und jedenfalls hatten wir auch das Gefühl, wir müssen es unseren männlichen Kollegen auch doch mal sagen, hallo, hier sind wir und wir wollen wirklich auch die gleichen Anteile an dieser Zeitung haben.
Warst du damals eigentlich dabei, als die Taz zum ersten quotierten Betrieb in der Bundesrepublik wurde, also wo Frauen und Männer in Verlag und Redaktion zu 50-50 vertreten sind?
Ich glaube, das war etwas vor meiner Zeit. Also wie gesagt, ich bin 86 eingestiegen. Da war gerade Tschernobyl in die Luft geflogen. Das war natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Dann ging es auch viel um Ökofeminismus übrigens. Und ich habe aufgehört, da fiel die Mauer. Also 5-6 Jahre, in denen wirklich viel passiert ist. Aber als ich eingestiegen bin, gab es meines Wissens schon die Quotierung. Aber dieses, welche Themen sind wichtig, wer hat wirklich etwas zu sagen, also da gab es schon noch die Unterschiede. Aber dann hat ja die Taz eine ganze Reihe sehr wichtiger und durchsetzungsstarker Chefredakteurinnen bekommen.
Die Taz war ja für dich nur der Berufseinstieg. Was ist denn die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, die du dann später mitgegründet hast?
Ja, die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, kurz heute EAF. Wir sind tatsächlich eine Organisation aus eigener Kraft, gemeinnützig, unabhängig weiterhin. Und die Besonderheit der EAF ist, dass wir sowohl im politischen Bereich arbeiten, als aber auch mit Unternehmen, mit der Wissenschaft. Und ein Kernthema ist eben Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Chancengleichheit, aber auch Förderung von Vielfalt. In den letzten Jahren stand es auch bei uns durchaus auch mit im Vordergrund. Und wir bieten eben Beratung an, machen Forschung und auch sehr viel praktische Arbeit im Sinne eines Empowerments von Frauen.
In eurem Titel heißt es Frauen in Politik und Wirtschaft und trotzdem empowert ihr auch Männer?
Ja, durchaus, wenn sie denn willig sind und bereit sind, sich empowern zu lassen. Nein, von Anfang an geht es ja darum, eine wirkliche Gleichstellung zu erreichen. Wir hatten von Anfang an auch männliche Unterstützer, die sich für die Ziele mit eingesetzt haben. Im Kuratorium sind Männer und manche Programme sind bewusst für beide Geschlechter, für alle Geschlechter, manche aber nur für Frauen, weil wir nach wie vor denken, das ist auch wichtig, Frauennetzwerke aufzubauen, Orte zu schaffen, wo es eben auch diesen geschützten Austausch gibt, immer noch, aber sich auch zu verständigen, welche Ziele wollen wir denn eigentlich verfolgen.
Dann lass uns doch mal ins Jahr 1949 springen, weil wir feiern ja 75 Jahre Grundgesetz. Der Parlamentarische Rat hatte eben dieses Grundgesetz für die neue Bundesrepublik erarbeitet. Und das wurde dann am 23. Mai 1949 verkündet. In diesem Parlamentarischen Rat, das ist eigentlich ein Skandal, waren 61 Männer vertreten und nur 4 Frauen. Typisch für damals, oder?
Ja, für damals, aber dann auch leider noch für viele Jahre in der Bundesrepublik, wo, also jetzt Westdeutschland, auf das wir uns vielleicht auch konzentrieren heute in diesem Podcast, vielleicht mit kleinen Schlenkern auch mal in die DDR-Geschichte, bis weit in die 80er Jahre hinein waren unter 10% Frauen auch in den Parlamenten. Und das in den 60er Jahren gab es die erste Frauenministerin. Also es hat eine ganze
Dafür
Weile
hat Adenauer
gedauert.
12 Jahre gebraucht. Er war 12 Jahre an der Regierung, bis er die erste Ministerin, wie du sagst, 1961 berufen hat. Man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, dass das möglich war.
Ja, das war durchaus möglich, weil Politik war eben eine Männerangelegenheit oder wieder eine Männerangelegenheit. Ich meine, die Frauen hatten während des Krieges natürlich auf sozialer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene einiges gewuppt. Aber als es dann sozusagen in den Aufbau des neuen Staates gibt, du hast es gesagt, 4 Frauen. aber was für Frauen.
Genau.
Die waren natürlich wirklich, wirklich spitze.
Man nennt sie ja auch die Mütter des Grundgesetzes. Das waren vier großartige Frauen, aber es war ja längst nicht so, dass alle von vornherein auch für die Sache der Frauen gleichermaßen gestritten haben. Aber die Rechtsanwältin Elisabeth Selbert, eine der vier, die wollte eben unbedingt, dass in Artikel 3 nicht nur stehen sollte, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, sondern Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Doch die drei anderen Frauen und die Männer sowieso, die haben sich ja geweigert.
Naja, also man muss da ein bisschen genauer hingucken. Die drei anderen Frauen haben auch für die Rechte von Frauen gestritten und zwar von Anfang an.
Naja, aber so ein bisschen mehr im Sinne der Männer.
Nein, nicht unbedingt. Also zum Beispiel Helene Weber, CDU-Frau, auch eine Frau, die schon in der Weimarer Nationalversammlung war, hat sich zum Beispiel sehr stark dafür eingesetzt, dass Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern auch ins Grundgesetz kommt.
Ja, du hast recht. Ja.
Und Helene Wessel und auch Frieda Nadig waren sehr dafür, auch alleinerziehende Mütter, uneheliche Kinder gleichzustellen. Also der Einsatz für die Frauen, sie alle kamen aus der ersten Frauenbewegung, natürlich mit unterschiedlichen Hintergründen, ne? Also Zentrumspartei eher katholisch. Oder eben natürlich Frieda Nadig und Elisabeth selber aus der SPD. Aber dieses Männer und Frauen sind gleichberechtigt, warum sie da zögerlich waren, war, weil schon deutlich wurde, wenn das kommt, das heißt, dass eben auch das bürgerliche Gesetzbuch am Ende überarbeitet werden muss.
Genau, und dafür hatten sie natürlich Sorge, dass das nicht passiert, beziehungsweise dass dann der Kampf erst richtig losgeht,
ja,
oder?
Ja, das war eben auch die große Sorge der Männer. Aber man muss sagen, alle vier, ja am Ende, haben sie an einem Strang gezogen, hatten unterschiedliche Strategien. Sicher, Elisabeth Selbert war diejenige welche. Aber sie haben das dann miteinander durchgesetzt. Und ja auch mit dieser großartigen Postkartenaktion, auf die wir ja vielleicht auch zu sprechen kommen, im Winter 48, 49.
Ja, das war ja das Irre daran, dass Elisabeth Selbert sich selbst gar nicht als Kämpferin gesehen hat. Aber dann irgendwann gesagt hat, okay, wenn ihr nicht wollt, also damit meinte sie hauptsächlich die 61 Männer im Parlamentarischen Rat, wenn ihr nicht wollt, dann muss ich halt andere Seiten aufziehen. Und dann hat sie mehr oder weniger unfreiwillig gesagt, ich nehme jetzt den Kampf auf. Und dann hat sie angefangen zu mobilisieren, Politikerinnen, Gewerkschafterinnen, Frauenverbände. Und dann erst gab es so einen großen Druck aus der Öffentlichkeit, dass die 61 Männer dachten, wir müssen jetzt vielleicht doch ein paar Zugeständnisse machen.
Ja, also ich finde, das ist eine der erfolgreichsten Kampagnen, die in Deutschland in Bezug auf Frauenrechte je geführt wurden. Also ich finde das wirklich auch immer wieder bewundernswert. Ich meine, es war der Winter 48, 49, es war gerade mal die Währungsreform verabschiedet, das Land lag noch komplett in Trümmern und. Und dann auf diese Art und Weise Frauen und sicher auch einige Männer zu mobilisieren, also es ist eine enorme Leistung. Es zeigt aber auch, dass doch auch eine Bereitschaft da war, sich dafür einzusetzen. Und ich finde, wir können viel von dieser Kampagne lernen. Ja, also auch eine Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg, ein Zusammenschluss zwischen Parlamentarierinnen und der weiblichen Zivilgesellschaft. Also das sind Erfolgsrezepte, an denen wir uns immer noch orientieren können.
Aber was ich so hässlich finde und auch so herablassend, der spätere Präsident, Bundespräsident Theodor Heuss, hat ja diese Kampagne, die dann angezettelt wurde, wo waschkörbeweise Briefe und Postkarten, das meintest du ja eben, wo waschkörbeweise Briefe und Postkarten angekommen sind beim Parlamentarischen Rat, das hat er als quasi Stürmlein bezeichnet.
Dass man rhetorisch und mit anderen Methoden versucht, die Erfolge von Frauen auch immer abzuwerten und auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen.
Genau.
Das hat sich nicht unbedingt verändert, liebe Bascha.
Und auch nicht verbessert, das stimmt.
Aber da muss man auch ein Stück drüber stehen und sagen, ja bitte, ja, Hauptsache wir haben es erreicht.
Aber was mich schon erschüttert hat, als ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt habe, es gab ja damals schon Umfragen in der Bevölkerung und da war es ja tatsächlich so, dass die Mehrzahl der Frauen das Grundgesetz, das ja in Arbeit war, überhaupt nicht interessierte. Und knapp der Hälfte der Frauen waren ihre Grundrechte völlig egal. Nur 10% interessierten sich überhaupt für die neue Verfassung. So diese Umfragen damals. Was sagt das eigentlich über das damalige Bewusstsein der Frauen?
Ich würde das tatsächlich in die Zeit einordnen wollen. Also es war ja wirklich der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende gegangen und damit auch die Herrschaft der Nationalsozialisten, die eben auch mit der ersten Frauenbewegung Tabula Rasa gemacht hatten. Also viele der großen führenden Frauenverbände, die jüdischen sowieso, hatten sich selbst aufgelöst. Es war 12 Jahre diese Propaganda von Volk, von Blut und Boden, wo der Frau eben diese ganz, ganz spezifische Rolle eben als Mutter zugewiesen worden war.
Gebärmaschine.
Und Ähnlichem. Und es waren eben auch viele Frauen, gerade auch aus der jüdischen Frauenbewegung, entweder emigriert oder eben auch ermordet worden. Dass in dieser Situation das Thema Frauen, gleiche Rechte vielleicht nicht diese Rolle gespielt hat, auch mit all den praktischen Fragen, die die Frauen damals zu bewältigen hatten. Ja gut, das würde ich tatsächlich in einen historischen Kontext stellen wollen und nicht so als pauschal, die hätten da gekuscht oder Ähnliches. Ich glaube, dass sie im Alltag enorm gefordert waren. Die haben ja wirklich ums Überleben auch gekämpft, viele Frauen. Und
ja, und sie waren die alleinigen Ernährerinnen der Familie.
Oft die Väter, die Brüder etc. waren oft.
Haben in den Fabriken gearbeitet.
Etc. Aber sagen wir mal, rechtliche Fragen, Demokratiefragen sind sowieso etwas, womit man nicht unbedingt so eine Massenmobilisierung erreicht. Darum umso besser, dass diese Kampagne, dass diese Kampagne funktioniert hat, aber die richtete sich ja auch viel an Multiplikatorinnen. Und selbst heute merken wir das, dass wir auch so ein wichtiges Thema wie ein Paritätsgesetz für die Politik, das nämlich hier Gleichberechtigung im Parlament, 50-50, was ja auf der Hand läge, bis heute nicht erreicht ist, auch nicht gerade unendlich viele Frauen und Männer mobilisiert. Also das Thema rechtliche Reformen etc., Demokratieentwicklung, weil es ist ja im Prinzip auch Teil dieses Grundgesetzes, das ist etwas, was nicht unbedingt jetzt die große breite Masse mobilisiert. Aber dennoch ist es enorm wichtig.
Elisabeth Selbert hat sich also durchgesetzt mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz. War damit eigentlich alles gut?
Ach, schön wäre es. Ja, wir feiern ja jetzt eben 75 Jahre und in diesen 75 Jahren würde ich sagen, dass die tatsächliche Gleichberechtigung auch noch nicht vollendet ist. Die jetzige Bundesregierung hat sich übrigens vorgenommen, bis 2030 soll das geschafft sein. Aber natürlich das eine ist, was im Gesetz steht, das ist die Grundlage, immens wichtig. Das ist de jure, aber wir wissen auch de facto, also wie schaut die soziale, die ökonomische, die kulturelle Wirklichkeit aus? Da klafften natürlich immer noch Lücken.
Doch nach dem Grundgesetz, also eine ganze Zeit später, 1957, kam eben das Gleichberechtigungsgesetz. Warum war das denn überhaupt nötig, wenn das doch alles schon so schön im Grundgesetz steht?
Naja, das ist eben genau der Punkt. Das eine ist natürlich, dass das Grundgesetz das alles staatliche Handeln bindet. Und deswegen müssen natürlich auch die folgenden Gesetze entsprechend gestaltet werden. Und das Gleichberechtigungsgesetz, das zielte vor allen Dingen eben aufs bürgerliche Gesetzbuch ab und damit eben auch auf das Privatrecht. Und natürlich war aber schon klar, dass man so etwas wie, dass die Männer das letzte Wort in der Familie haben, also entscheiden können über Wohnort, wie die Kinder erzogen werden, ob die eine Schulbildung bekommen oder nicht.
Ob Frauen ohne Einwilligung ihres Mannes
das
arbeiten dürfen.
Das wurde erst sogar noch viel später geändert. Das waren natürlich grundlegende Dinge für den Alltag von Frauen. Und das war sozusagen ein weiterer Meilenstein. Aber bis heute, ich kann eine lange Aufzählung machen, wo es überall noch hakt, Einkommen von Männern und Frauen, die durchschnittliche Lohnungleichheit von 18%. Also das sind natürlich alles noch Zahlen. Gewalt gegen Frauen bleibt ein ganz, ganz großes Thema. Wird es vielleicht sogar mehr als früher noch? Und natürlich auch der Mangel von Frauen in Führungspositionen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen ist eklatant.
Das war ja schon irre, dass 1957, als es eben darum ging, das Gleichberechtigungsgesetz zu entwickeln, dass sich ja die Konrad-Adenauer-Regierung über Jahre verweigert hat. Sie haben das ja rausgezögert bis zum letzten Moment und die Frauen haben es nicht geschafft, da irgendwie Dampf zu machen.
Ja, das ist vielleicht insgesamt diesen doch konservativen Stimmung in Deutschland West der 50er Jahre geschuldet. Außerdem gab es nur, wie gesagt, eine Handvoll Frauen in den Parlamenten. Und es wurde ja vielleicht auch wieder so eine restaurative Familienpolitik betrieben. Und eigentlich ging es ja dann erst wieder richtig rund in den 70er Jahren mit der sogenannten zweiten deutschen Frauenbewegung, wo dann eben auch das Thema der sexuellen Selbstbestimmung, des Abtreibungsrechts etc. und dann eben auch die Reform des Familienrechts 1977, Familie, Scheidung, nochmal auf der Tagesordnung standen. Und dann ab den 80er Jahren natürlich das große Thema der Quote.
Ja, aber das heißt ja, seit 1949 gab es diesen Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz, aber Frauen hätten bis 1957 zum Beispiel nicht einklagen können, dass ihnen die Hälfte des Vermögens gehört, das in einer Ehe erwirtschaftet ist, sondern da gab es ja immer noch das letzte Wort des Mannes.
Ja gut, sie hätten vielleicht, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht von der Verfassungsgeschichte, ob es da schon auch Klagen von Frauen gab, ob sie da entsprechend unterstützt wurden. Aber das ist natürlich ein langer Weg, ja, solche Rechte einzuklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und es ist auch nicht ganz sicher, wie das Verfassungsgericht geurteilt hat. Weil wir haben heute, glaube ich, manchmal eine Vorstellung, es ist sehr, sehr fortschrittlich immer dieses Bundesverfassungsgericht. Das war es aber nicht immer. Also es wird demnächst auch eine Untersuchung einer Rechtsprofessorin erscheinen, die sagt, die waren auch die Wächter der Ungleichheit. Und es gab auch sehr, sehr konservative Urteile, zum Beispiel in Bezug auf Homosexuelle. Also auch dieser Paragraph wurde vom Verfassungsgericht als konform betrachtet, also der die Strafbarkeit von homosexueller Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Mhm. Also, wie soll ich sagen, es ist eine Wechselwirkung, Bascha. Das Recht ist das eine, ja, was man damit an Grundlagen hat. Aber der gesellschaftliche Wandel, die politische Auseinandersetzung, die Debatten, wer setzt sich für was ein, ist natürlich die andere Seite und die braucht man genauso dringend. Und auch Recht muss sich weiterentwickeln, das ist ja auch klar.
Ja, und auch die Richter und Richterinnen, die als BundesverfassungsrichterInnen berufen sind, die sind ja auch von gesellschaftlich geprägt. Und in den 70er Jahren war es ja tatsächlich so, dass viele Ansprüche von Frauen, denn dann fingen sie an, vermehrt zu klagen, gern damit abgeschmettert wurden, dass sie zwar gleichwertig, aber dennoch andersartig seien und deshalb keineswegs den Anspruch auf Gleichheit oder Gleichbehandlung hätten. Ah. Helga, da ist er wieder. Da ist einfach so ein Typ, der meint, sich immer einmischen zu können, weil er alles besser weiß. Und wenn wir ihn jetzt nicht anhören, dann nervt er weiter. Also hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat.
He's Mr. Know-it-all.
Okay, stopp. Hier nochmal die Meinung von einem echten Alpha. Ihr zwingt mich ja quasi dazu, mich wieder einzumischen. Natürlich sind Frauen nicht gleich. Ihr seid anders als Männer. Schon einfach biologisch betrachtet. Warum sollte man euch dann genauso behandeln wie uns? Mein Gehirn zum Beispiel ist um 10% größer und 100 Gramm schwerer als eures. Ich habe nicht nur sprichwörtlich mehr im Kopf als ihr. Und schauen wir doch mal aufs Scoreboard. Männer, 905 Nobelpreise. Und Frauen? 65. Vielleicht ist Wissenschaft ja einfach nichts für euch. Und ihr habt ja auch andere Stärken. So Sachen mit Menschen und Kindern. Wird ja auch gebraucht. Außerdem fehlt euch einfach das nötige Testosteron, um euch auch mal durchzusetzen in einem Gespräch. Ihr seid zu weich. So ist die Welt nun mal. Ihr seid einfach anders. Findet euch endlich damit ab. Dieses Gerede von Gleichheit ist doch völliger Schwachsinn.
Und Helga? Keine Gleichbehandlung, weil andersartig, so wie es unser Besserwisser behauptet?
Ach, also das eine, man muss das ein bisschen wirklich jetzt nochmal auseinandernehmen. Das eine sind gleiche Rechte vor dem Gesetz und vor dem, welche Zugangschancen man hat und. Und das andere ist, ob tatsächlich Gleichbehandlung immer das Mittel der Wahl ist, steht auch dahin. Weil wenn man Ungleiches gleich behandelt, kommt nicht unbedingt mehr Gerechtigkeit zum Tragen. Also ich bin durchaus dafür, Frauen auch in bestimmten Bereichen zu bevorzugen, ja, um eben Ungerechtigkeiten aufzuheben. Oder in bestimmten Fällen, wo es tatsächlich um die Biologie geht. Nicht umsonst versuchen wir gerade die Gendermedizin, also die spezifischer guckt, was sind Unterschiede zwischen Frauen und Männern, auch stark zu machen. Darum geht es ja gar nicht, ja. Und Männer und Frauen sollen leben, wie sie mögen, aber sie sollen die gleichen Rechte haben. Naja, und das Argument vom kleineren Gehirn, das ist ganz absurd. Es gab eine Untersuchung an Einsteins Gehirn und man stellte, oh je, fest, dass sein Gehirn eher ein bisschen kleiner war.
Eine Erbse?
Und insofern ist das natürlich der vollkommene Humbug.
Aber ganz erstaunlich finde ich, dass sich diese super platten Argumente, die sich hauptsächlich auf die Biologie beziehen, immer noch angeführt werden, wenn es um Fragen der Gleichberechtigung geht.
Naja, das ist natürlich ein ganz, ganz wirkungsvoller Mechanismus. Und Bascha, im Moment werden diese Argumente auch angeführt, gerade von rechtspopulistischen, rechtsextremen Strömungen, die eben mit dieser natürlichen Ordnung argumentieren.
Und als wäre sie von Gott gegeben.
Ja, oder von der Natur, natürlich homogen auf ein Volk bezogen. Und diese Ordnungsvorstellung, da ist das Volk, da ist der Führer, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, da sind natürlich individuelle Rechte gar nicht die Frage. Und diese natürliche Ordnung hat natürlich für diejenigen, die dann vorherrschend sind, eine Menge Vorteile, das ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem müssen wir einfach immer wieder deutlich machen, dass in einer demokratischen, in einer liberalen, in einer offenen Gesellschaft natürlich diese individuellen Rechte und auch das Recht anders zu sein, ganz, ganz wichtig sind.
Du hast es vorhin schon erwähnt, mit der zweiten Frauenbewegung hat sich eine ganze Menge geändert. Nach 1957, nachdem das Gleichberechtigungsgesetz dann endlich existierte. Was waren denn da für dich die wichtigsten Punkte, die erreicht worden sind?
Was die zweite Frauenbewegung dann erreicht hat, war das Thema einfach nochmal richtig in die Öffentlichkeit zu holen. Weil es hatte sich ja so etwas eingeschwungen, naja gut, wir haben diese 10% Frauen im Parlament und dies und das und jenes ist schon erreicht. So was wollt ihr denn überhaupt? Das ist übrigens auch so eine dieser Erzählungen, die einem immer wieder begegnen. Wir haben doch schon so viel erreicht. Es ist doch schon so alles in Butter, wenn ich das mal so leger sagen darf.
Und jetzt muss man sich darum kümmern, dass Männer nicht diskriminiert werden.
Und da hat natürlich die zweite Frauenbewegung, die ja eine internationale Bewegung auch war. Es war ja auch in den USA, in vielen anderen westeuropäischen, auch teilweise in Osteuropa, glaube ich weniger, aber westeuropäischen Ländern eine Bewegung, natürlich den Finger in die Wunde gelegt und Öffentlichkeit geschaffen. Und natürlich auch eine Solidarisierung unter Frauen, wie sie es vorher, in den Jahren vorher so nicht gab. Also es gab so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eher konservative, etablierte Frauenvereine, die aber keine große Rolle spielten. Es gab auch die Frauenvereinigungen der Parteien, aber diese Radikalität, diese Sichtbarkeit, dieses
Lautstärke,
das Provozierende, das kam natürlich durch die zweite Frauenbewegung, die auch stark natürlich auch von Studentinnen getragen war und eng auch mit der Studentenbewegung zusammenhing.
Aber trotzdem kam ja das Fördergebot erst 1994, also den Zusatz im Grundgesetz, der da heißt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist doch das eigentlich Revolutionäre im Grundgesetz, oder?
Und dieses eigentlich Revolutionäre wird eigentlich oft nicht in seiner Dimension erkannt. Darüber ist ja auch zum Beispiel gerade beim Thema Paritätsgesetz ein großer Streit. Gilt dieser Grundsatz eben auch zum Beispiel für das Wahlrecht? Wie der zustande kam, ja, da ist tatsächlich die Wiedervereinigung auch ein entscheidender Impuls, weil eben das Grundgesetz nochmal angeguckt wurde. Es gab ja wenige Veränderungen, also das westdeutsche Grundgesetz, ja mit gutem Namen so genannt und nicht eine Verfassung, weil man ja immer auf die Wiedervereinigung gehofft hatte, ist ja weitgehend übernommen worden. Aber dieser Zusatz, der wurde damals erkämpft, um eben ja auch so etwas wie Quotengesetze und Ähnliches möglich zu machen.
Weil dieser Zusatz, der macht es doch möglich, dass Frauen tatsächlich gefördert werden und Männer benachteiligt werden, weil es eben noch keine Gleichberechtigung gibt.
Also was er möglich gemacht hat, ganz konkret, sind zum Beispiel die ganzen Gleichstellungsgesetze im Bund und im Land, die ja zum Beispiel für den öffentlichen Dienst gelten oder auch für die Universitäten. Und das ist eben in dieser jetzt in dieser Fassung, dass auch zum Beispiel Frauen bevorzugt eingestellt werden können, wenn sie eben unterrepräsentiert sind, aber bei gleicher Qualifikation.
In den 1940er und 50er Jahren, wir haben ja darüber gesprochen, waren ja doch viele Frauen mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich weiß, du willst mir da widersprechen, aber ich würde dann doch sagen, sie waren für meinen Geschmack ein bisschen zu brav und leise. Sind wir denn heute laut genug, wenn es darum geht, unsere Rechte einzuklagen?
Ach, es kommt drauf an. Manchmal denke ich, ja, es hat sich einfach auch doch sehr, sehr viel getan. Und ich habe den Eindruck, Also das wird ja oft gesagt, so die jüngere Frauengeneration interessiert sich nicht mehr.
Das finde ich gar nicht.
Das sehe ich eben auch nicht so. Wir haben ja auch sehr viele Programme für Studentinnen und. Und da ist schon ein Bewusstsein da, nicht unbedingt so als Einzelkämpferin durchs Leben gehen zu wollen, sondern auch miteinander etwas zu erreichen. Also ich glaube, eine der größten Veränderungen in den letzten 20 Jahren, jetzt nicht auf gesetzlicher Ebene, sondern so im Miteinander, ist auch das Bewusstsein für Netzwerke. Und auch Bündnisse, also parteiübergreifend, branchenübergreifend.
Ich erinnere mich, dass eigentlich über viele Jahre bei jedem Kongress, wo Frauen zusammenkamen, genau das immer beschworen wurde, dass Frauen sich vernetzen müssen. Wobei ich ja finde, dass die zweite Frauenbewegung mit diesem Satz, wir sind alle Schwestern, diesem Vernetzungsgedanken eher einen Bärendienst erwiesen hat, denn wir können uns doch auch vernetzen, wir können doch strategisch versuchen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, auch wenn wir nicht alle Schwestern sind. Ich muss doch nicht alle Frauen gleich lieben. Sie müssen doch nicht meine Freundinnen sein, wenn ich mit ihnen gemeinsam kämpfen will.
Ja, das war vielleicht für die, ich gebe dir da, ich bin da bei dir, also die für so einen Aufbruch, für die erste Stimmung ist natürlich diese Solidarität, diese Schwesterlichkeit.
Natürlich, weil Frauen damals so vereinzelt waren.
So ist es. Und überhaupt über die Erfahrungen zu sprechen. Heute, also ja, fast 50 Jahre später, wissen wir, es ist sowieso deutlich, dass Frauen in dem Sinne nicht gleich sind, was ihre Bildung, was ihre Herkunft, was ihren sozioökonomischen Status oder ihre politische Haltung betrifft. Und das muss man auch respektieren. Aber darum ist es ja umso spannender, so eine Gemeinsamkeit unter Frauen zu erzielen, wo man zum Beispiel sagt, wir sind aber alle dafür, dass Frauen gleich bezahlt werden. Ja, da kann ich auch sonst wo arbeiten, ja, aber ich kann dafür sein, dass das ordentlich geregelt wird. Oder dass alle Frauen sagen, ich habe ein Recht, einen Schutz auf meinen eigenen Körper, auf die körperliche Unversehrtheit. Und ich habe ein Recht, meine eigenen Interessen zu vertreten. Ja? Und ich finde, an so ganz grundlegenden Punkten und immer wieder dann auch mal zusammenzuarbeiten, ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis. Viele Sachen, also von den Müttern des Grundgesetzes angefangen, ja, über dass der Paragraph zur Vergewaltigung in der Ehe ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, also dass das anerkannt wurde als Straftatbestand, bis hin zum Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen, ist auch parteiübergreifend erstritten worden, ja, bis hin jetzt zu dem letzten größeren Erfolg, auch im Sexualstrafrecht, sexuelle Belästigung, Nein heißt Nein, diesen Grundsatz zu verankern. Das ist immer nur parteiübergreifend und übrigens auch im
mit
Bündnis,
der Zivilgesellschaft.
Genau, zwischen den Parlamentariern der Zivilgesellschaft. Also ich sage es nochmal, ein Erfolgsrezept, was uns die Ladies da vor 75 Jahren vorgelebt haben.
Dann sag doch mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir denn mit der Gleichberechtigung heute? 1 heißt gar nichts erreicht, 10 alles gut.
Ich würde sagen, doch eine 7.
Ah, oh, das ist aber ziemlich optimistisch.
Ja, das ist optimistisch. Okay. Ich vertraue der Ampelregierung, die sagt, bis 2030 ist die Gleichstellung vollendet. Nein, also ich sehe es trotz aller allen Punkten, die wir ja auch gerade aufgesprochen haben. Aber es ist auch wichtig zu sehen, was man erreicht hat. Und dass es heute viel Gegenwind gibt, hängt ja auch damit zusammen, dass
Ganz genau. Die
Frauenbewegung stark ist, dass die Frauen in den Redaktionen sitzen, dass sie sich zu Wort melden, dass es eben die Forschung gibt und.
Und dass deswegen eine bestimmte Gruppe von Männern ihre Fälle wegschwimmen sieht.
Ja, und das muss man immer ein Stückchen auch einordnen. Trotzdem ist nicht selbstverständlich, ja. Also ich finde, wofür wir eher vielleicht ein Bewusstsein entwickeln müssen, eben auch das Erreichte wirklich zu verteidigen. Und ich glaube, man verteidigt Dinge am besten, indem man sie weiterentwickelt, ja, und nicht defensiv bleibt und sagt, ja, wir wollen, dass das und das ist zu tun. Und eben auch der jüngeren Generation deutlich zu machen, das ist alles wirklich nicht selbstverständlich, aber gleichzeitig auch durchaus stolz zu sein auf die Erfolge, die erreicht wurden.
Wir haben ja im Moment tatsächlich die Situation, wo sehr viele Menschen das Gefühl haben, wir müssen unser Grundgesetz verteidigen. Mhm. Und wir beide würden dann natürlich nicht nur, aber natürlich ganz besonders stark auch den Artikel 3 verteidigen mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, die ist ein bisschen gemein. Was hat Gleichberechtigung mit der Guillotine zu tun?
In der Tat leider viel, weil die eine der ersten sehr prominenten und streitbaren und mutigen Frauenrechtlerin Olympe de Gouges, die eben auch ein nicht nur eine Deklaration der Menschenrechte, sondern eine Deklaration der Rechte der Frauen gefordert hat.
In der Französischen Revolution,
also im ausgehenden 18. Jahrhundert, auf der Guillotine gelandet ist. Also mutige
Frauen. Weil Freiheit, Frauen, Gleichheit, Brüderlichkeit heißt nicht, dass
Freiheit,
die Schwestern
Gleichheit mit einbezogen sind. Und das ist ja das große Thema, dass die Menschenrechte im Französischen sowieso homme bedeutet Mann und Mensch gleichzeitig, dass eben die Frauen so scheinbar mit gemeint sind, aber es natürlich nicht waren, sondern ganz konkret ausgeschlossen.
Diese Solidarität bekommen sie von uns, die Frauen. Helga, sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank und wir feiern das Grundgesetz und vor allen Dingen den Artikel 3. Danke.
Danke.
Niemand regt sich über den üblen alltäglichen Sexismus so schön auf wie Silke Burmeister. Und hier ist sie wieder mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun ich. Und das auf die Gefahr hin, dass manch HörerInnen ein Gähnen aus der Kehle fällt, denn mein Aufreger ist nicht neu, aber er ist jetzt erst bei mir angekommen. Und nun ist der Ärger da und er ist groß. Sie alle kennen Kinderkleidung. Ihre Größe entspricht der Körpergröße der Kinder. 78, 104, 128. So groß sind die Kinder in Zentimetern. Jungs wie Mädchen. Und was macht die Industrie? Sie macht die Klamotten für Mädchen kleiner. Kleiner, enger, kürzer. Jungs T-Shirts etwa sind länger, weiter und haben locker sitzende Ärmel. Shorts enden überm Knie. Die von Mädchen knapp unter dem Po. Ihre T-Shirts sind tailliert, die Armausschnitte eng, die Shorts so kurz, dass man sie nicht reinstecken kann und sie auch nicht drüber hängen. Die Industrie setzt drauf, Jungs in ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. Die Sachen sind so bequem, dass alles geht. Welterkundung, Welterfahrung, Welteroberung. Die Mädchentextilien sind so kurz, knapp und eng, dass vieles nicht geht. Wie soll man klettern, toben, raufen, auf Entdeckungstour gehen, wenn es an allen Ecken und Enden kneift und die kalte Brise reinpfeift? Die Klamotten, die die großen Marken wie H&M, Zara und Co. für Mädchen auf den Markt werfen, dienen der Sexualisierung des weiblichen Körpers durch körpernahe Schnitte und viel Haut. Und das schon bei Kindern. Was mich daran so wütend macht, ist, dass hier Möglichkeiten genommen werden. Bei Kindern ist noch alles offen. Optionen sind da. Wir könnten sie in die Welt schicken, sie spielen lassen und sehen, was passiert. Welche Neigungen prägen sie aus? Worauf haben sie Lust? Welche Begabung wird erkennbar? Welcher Genius zeigt sich? Aber nein, schon bei Vierjährigen suggerieren wir, wo der Platz ist. Und so lernen schon kleine Mädchen, dass für sie kein Bewegungsradius vorgesehen ist. Dass für sie Dinge gedacht sind, bei denen man sich nicht verbiegt oder über Kopf hängt. Dass es für sie nicht darum geht, zu entdecken, sondern sich in dem einzufügen, was für sie vorgesehen ist. Irgendwas mit Deko und Beauty-Salon. Ich denke mir gern Strafen aus. Die Designer und DesignerInnen von Kinderkleidung, die so eine sexistische Kackscheiße entwerfen, möchte ich zu 12 Monaten in Kleidung verdonnern, die für sie 2 Nummern zu klein ist. Das gilt auch für nachts. Außerdem sind High Heels zu tragen, bei Männern wie bei Frauen. Die allerdings dürfen sie nachts ausziehen.
Jetzt denkt bloß nicht, die Welt ist nur hässlich, denn es gibt sie ja noch, die gute Nachricht. Zum Beispiel, dass es Frauen gelingt, selbst im Krieg Friedensarbeit zu leisten und dabei zäh, widerständig und mutig zu sein. Trotz des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, trotz des schrecklichen Kriegs in Gaza, lassen sich eine israelische und eine palästinensische Fraueninitiative nicht von ihrer Zusammenarbeit abbringen. Die palästinensische Organisation Women of the Sun und die israelischen Frauen von Women Wage Peace wollen Brücken bauen statt Bomben werfen, wollen vermitteln, wo Sprachlosigkeit herrscht. Mit ihren gemeinsamen Aktionen widerstehen sie dem Hass und werben dafür, sich in das Leid der anderen einzufühlen. Die Botschaft der Frauen: Es reicht. Wir müssen jeden Stein umdrehen, um eine politische Lösung zu erreichen. Das ist unsere Verpflichtung für die Zukunft unserer Kinder. Für ihre gemeinsame Friedensarbeit sind Women of the Sun und Women Wage Peace mit dem diesjährigen Günter Wallraff-Preis ausgezeichnet worden. Und bei der Preisverleihung, wisst ihr, was die Frauen gemacht haben? Sie haben gesungen. Over the fence, over the wall, beyond the fences, standing tall, there is a place where we can meet. Over the tunnels, close to the sun, far from the barrel of a gun, there is a place for you. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Nur auf den Werbeblock will ich nicht verzichten, den müsst ihr euch doch noch anhören. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich lasse euch nicht gehen, ohne diese Sätze der österreichischen Feministin Johanna Donal als Erinnerung. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.